Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Gute Nachrichten für den Welthandel. Die USA und China nehmen nach monatelanger Funkstille ihre Gespräche im Handelsstreit wieder auf. Und das Bundesverfassungsgericht hat die Europäische Bankenunion für verfassungskonform erklärt. Zuerst aber sprechen wir über ein Problem, das in Deutschland seit Jahren immer häufiger auftritt, nämlich die Wohnungslosigkeit. Die Zahl der Menschen in Deutschland, die keine Wohnung haben, ist erneut gestiegen. Das zeigen Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Demnach galten in 2017 rund 650.000 Menschen als wohnungslos. Sie lebten also auf der Straße oder in Notunterkünften, in Heimen oder bei Verwandten. Ich habe vor der Sendung mit Volker Busch-Gerzmer von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung gesprochen und ihn gefragt, den Schätzungen zufolge ist die Zahl der Wohnungslosen allein von 2016 auf 2017 um bis zu 20% gestiegen. Wie kommt das denn?
Es spielen verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen ist in den vergangenen Jahren kaum noch in den Bau von preisgünstigen Wohnungen investiert worden. Zum anderen sind immer mehr Sozialwohnungen aus der Bindung gelaufen. Die Kommunen haben zudem auch noch kommunale Wohnungsbestände veräußert. Durch den Zuzug von Geflüchteten hat sich die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum dann noch weiter verschärft. Und in der Konkurrenz um den knappen Wohnraum sind Wohnungslose halt oft chancenlos, insbesondere wenn sie einen Schufa-Eintrag haben, weil sie irgendwann mal Schulden gemacht haben. Und wenn es nur beim Mobiltelefon war, dass sie die Rechnung nicht bezahlt haben, dann sind sie von vielen Wohnungsbeständen ausgeschlossen und stehen ganz ohnehin immer ganz hinten in der Schlange.
Zu den Wohnungslosen zählen ja auch Menschen, die in staatlichen Unterkünften oder bei Verwandten zeitweise unterkommen. Wie ist da die Spirale? Heißt das, die landen dann irgendwann früher oder später in der Straßenobdachlosigkeit oder sind die zeitweise wohnungslos und finden dann wieder eine Wohnung? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es gibt natürlich auch Wohnungslose, die mit viel Glück auch nochmal wieder eine Wohnung finden. In der Regel ist es ganz oft so, dass die Menschen nach dem Wohnungsverlust erstmal versuchen, sich informell zu behelfen, indem sie irgendwo übernachten, indem sie versuchen, Freunde, Bekannte zu fragen, ob sie da mal eine Weile bleiben können. Und irgendwann ist es halt zu Ende und dann landen sie entweder vorübergehend auf der Straße oder gleich in Unterkünften. Das wechselt ja auch oft. Also sind nicht alle Menschen, die wohnungslos sind, beständig in derselben Unterkunft.
Als Vorbild bei der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit gilt Finnland. Die haben das Problem in den vergangenen Jahren recht gut in den Griff bekommen. Wie haben die das geschafft?
Finnland hat über Jahre hinweg mit nationalen Strategien das Ziel verfolgt, Wohnungslosigkeit zu reduzieren. In den letzten Jahren war es das einzige Mitgliedsland der Europäischen Union, in dem die Zahl der Wohnungslosen dann tatsächlich auch gesunken ist. Ganz wesentlichen Beitrag hat dazu der Housing First Ansatz geleistet, mit dem Wohnungslose so schnell wie möglich mit dauerhaftem Normalwohnraum versorgt werden, ohne Umwege über Einrichtungen, Übergangsheim und andere Sonderwohnformen. Wer es braucht, der bekommt wohnbegleitende Hilfen in der eigenen Wohnung. Finnland hat sogar seine Einrichtungen für Langzeitwohnungslose überwiegend geschlossen und in reguläre Wohnungen umgebaut. Und vor allem haben die Finnen gezielt zusätzlich Wohnraum für Wohnungslose geschaffen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der die finnische Strategie auch von anderen nationalen Strategien in anderen europäischen Ländern unterscheidet.
Das heißt, Finnland hat erstmal bedingungslos Wohnungen zur Verfügung gestellt. Wie ist das in Deutschland im Vergleich?
Es gibt hier vereinzelt Pilotprojekte, die diesen Housing-First-Ansatz auch praktizieren, beispielsweise in Berlin, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Es gibt auch Initiativen auf der Ebene einzelner Bundesländer, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, aber es gibt eben keine nationale Strategie zur Reduzierung der Wohnungslosigkeit. Es gibt auch keine gezielten Programme zur Versorgung von Wohnungslosen mit Wohnungen. Den Wohnungslosen ist nicht gedient, nur mit einem allgemeinen Maßnahmen am Wohnungsmarkt. Die brauchen gezielte Maßnahmen und vielerorts finden wir lokal eher, dass das System der Einrichtung der Sonderwohnform Obdächer eher ausgebaut wird und das ist ganz sicher der falsche Weg.
Wenn man weiß, was eigentlich gut funktioniert, Stichwort Vorbild Finnland, warum wird das in Deutschland nicht umgesetzt? Fehlt da einfach der politische Wille?
Ich glaube, dass die Wohnungsfrage eine ganz entscheidende Frage der Zukunft sein wird. Das hat inzwischen auch ein Teil der Politik erkannt. Es bleibt zu hoffen, dass davon auch die aktuell Wohnungslosen bald profitieren können. Es wird aber nur gelingen, wenn gezielte Maßnahmen für sie ergriffen werden. besser und gezielterer Zugang zu Wohnungen, mehr bezahlbare Kleinwohnungen, wohnbegleitende Hilfen für die, die sie brauchen, und eine Verbesserung der präventiven Hilfen. Das müssten die zentralen Punkte sein. Dann kann man Wohnungslosigkeit auch in Deutschland wieder reduzieren, aber natürlich braucht es dafür auch einen politischen Willen.
Volker Busch-Gerzma von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung war das im Gespräch. In Karlsruhe hat das Bundesverfassungsgericht heute über die Rechtmäßigkeit der Europäischen Bankenunion verhandelt. Nach den Lehren der globalen Finanzkrise vor gut 10 Jahren hatte man beschlossen, die Aufsicht über europäische Großbanken zu vereinheitlichen. Seitdem unterstehen bestimmte Banken der Aufsicht der Europäischen Zentralbank und können im Notfall auch einheitlich abgewickelt werden. Kritiker halten das für verfassungswidrig, die Richter aber widersprachen. Bernd Wolf berichtet.
Im Plenarsaal in der ersten Reihe vorne rechts sitzen die Beschwerdeführer. 4 ältere Herren, alle schütteres weißes Haar. Leute, die etwas von Wirtschaft und Finanzen verstehen. Sie wollten die Europäische Bankenunion weghaben. Sie glauben, dass Deutschland zu viele Kompetenzen an die Europäische Zentralbank, die EZB, übertragen hat. Das sei undemokratisch und verletze sie als Wähler und Bürger in ihrem Anspruch auf Demokratie. Enttäuschung bei den Männern, als Gerichtspräsident Andreas Voskuhle das Urteil verkündet.
Nach eingehender Prüfung kommt der Senat zu dem Ergebnis, dass die einschlägigen Rechtsakte auf der Grundlage der vom Senat vorgenommenen Interpretation von den europäischen Verträgen gedeckt sind und keine Ultravires-Akte darstellen.
Mit Ultravires hätte die EZB unter ihrem Chef Mario Draghi ihre Kompetenzen überschritten und dadurch gegen das Grundgesetz gehandelt, womöglich die Identität der deutschen Verfassung angegriffen. So aber, dass die EZB 2 EU-Behörden zur Aufsicht und notfalls zur Abwicklung großer, systemrelevanter Banken errichtet hat, das entspricht dem Grundgesetz und den europäischen Verträgen. Jedenfalls überschreitet die EZB ihre Ermächtigungsgrundlage nicht in, Zitat, offensichtlicher Weise. Zur Begründung der Berichterstatter des Verfahrens vor dem Zweiten Senat, Peter Huber.
Die EZB wird die Aufsicht über die Kreditinstitute in der Eurozone nicht vollständig übertragen. Im Ergebnis verbleibt den nationalen Aufsichtsbehörden ein gewichtiger Teil der Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Bankenaufsicht.
Außerdem gäbe es noch ausreichend viele Kontrollmöglichkeiten der EZB. Die Richter sehen hierfür die Bundesbank und die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, in der Pflicht. Auch müsse die EZB ständig Rechenschaft ablegen und gerichtliche Kontrolle müsse immer wieder möglich sein. Deutlich wird in dem Urteil, die Verfassungsrichter werden sich auch künftig genau anschauen, was in dem mächtigen EZB-Gebäude in Frankfurt passieren wird. Die EZB habe ein abgesenktes demokratisches Legitimationsniveau. Man habe schon Bedenken gegen die Bankenunion. Deswegen seien Aufgaben und Befugnisse strikt zu beachten. Die Skepsis ist hörbar, auch bei Gerichtspräsident Voskuhle.
Die Regelungen zur Europäischen Bankenunion schöpfen den vorgegebenen Rechtsrahmen sehr weitgehend aus, überschreiten ihn aber nicht in einer aus Sicht des Grundgesetzes relevanten Form.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Europäische Bankenunion für verfassungskonform erklärt, Bernd Wolf berichtete. Der Handelsstreit zwischen den USA und China drückt seit Monaten auf die Konjunktur. Beide Länder werfen sich gegenseitig Regelbrüche im internationalen Handel vor und überziehen sich mit Strafzöllen. Seit Mai herrscht zwischen den Nationen Funkstille. Jetzt aber nehmen sie die Gespräche wieder auf. Das erste Ziel, überhaupt erst einmal wieder miteinander reden. Benjamin Eisel aus Shanghai berichtet.
Es sind die ersten offiziellen Gespräche der beiden größten Volkswirtschaften der Welt seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai. US-Finanzminister Steven Mnuchin reist dafür zusammen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in die Finanzmetropole Shanghai. Dort treffen sie auf die chinesische Delegation, die von Vizepremier Liu He geleitet wird. US-Präsident Donald Trump hat sich vor einem Monat beim G20-Gipfel in Japan mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping getroffen. Dabei haben die beiden vereinbart, erstmal keine weiteren Zölle zu erheben und im Handelsstreit wieder miteinander zu sprechen. Bei den Verhandlungen heute und morgen in Shanghai erwarten Beobachter allerdings keinen Durchbruch. Donald Trump sagte, es sei ihm egal, ob es eine Einigung gebe oder nicht. Die USA würden viel Geld einnehmen durch die Sonderzölle. Trump hat außerdem gefordert, dass die Welthandelsorganisation China den Status als Entwicklungsland aberkennt. China habe dadurch unlautere Vorteile. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, wies die Forderung zurück. Wer zu welchen Bedingungen als Entwicklungsland eingestuft wird, das kann nicht von einem oder ein paar wenigen Ländern entschieden werden. Das sollte eine Mehrheit der Mitglieder der Welthandelsorganisation nach entsprechenden Verhandlungen entscheiden. Die Ansichten der Entwicklungsländer müssen dabei respektiert werden. Der Streit ist ziemlich festgefahren. Der US-Präsident ist sauer, weil China viel mehr in die USA exportiert als andersherum. Außerdem wirft er der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken und Bevorzugung von Staatsunternehmen vor. Die US-Regierung hat deswegen zusätzliche Zölle auf chinesische Produkte erhoben, die dadurch in den USA teurer geworden sind. China hat im Gegenzug die Zölle für US-Importe erhöht und zwischenzeitlich die Einfuhr von bestimmten landwirtschaftlichen Produkten aus den USA gestoppt.
Die USA und China wollen im Handelsstreit wieder miteinander sprechen, Benjamin Eisel berichtete. Und ein Thema bei den Verhandlungen zwischen den USA und China wird auch der chinesische Technologiekonzern Huawei sein. Dem werfen die USA Spionage vor und haben Huawei daher den Zugang zum amerikanischen Markt weitgehend versperrt. Heute hat der Konzern seine Halbjahresbilanz vorgelegt und die zeigt, die US-Sanktionen hinterlassen zwar Spuren, noch aber wächst der Konzern weiter. Carsten Zumack berichtet.
Es ist eine Art intimes Public Viewing. Einen riesengroßen Bildschirm hat Huawei in einem Berliner Hotel aufhängen lassen. Dort wird die Bilanzpressekonferenz aus dem chinesischen Shenzhen live übertragen. Zu sehen ist ein kämpferischer Konzernchef. Die wichtigste Botschaft heute: Huawei hat im ersten Halbjahr 2019 umgerechnet etwa 52 Milliarden Euro umgesetzt. Ein Plus von gut 23%, so Liang Hua von einer Dolmetscherin ins Englische übersetzt. Besonders erfolgreich lief es erneut im Endverbrauchergeschäft. So verkaufte Huawei zwischen Januar und Juni 118 Millionen Smartphones, ein neuer Rekordwert.
And we have made great progress delivering services to consumers across all scenarios. Not just smartphones, the shipment of tablets, PC and wearable devices has shown healthy and stable growth.
Große Fortschritte also nicht nur beim Absatz von Smartphones, sondern auch bei Tablets, PCs und tragbaren Geräten. Ein starkes, gesundes und stabiles Wachstum, konstatiert Huawei. Vor allem auf dem heimischen Markt konnte der Konzern seinen Marktanteil deutlich ausweiten. Auch mit Netzwerken und IT-Systemen wird gutes Geld verdient. Insgesamt sei Huawei solide aufgestellt, heißt es. Allerdings haben die jüngsten US-Sanktionen einige Löcher in die Bilanz gerissen, räumt Konzernchef Hua ein, ohne konkrete Angaben zu machen. US-Präsident Trump hatte Huawei wegen Sicherheitsbedenken im Mai auf die schwarze Liste gesetzt. Wir werden weiter um unser Überleben kämpfen, gibt sich Huawei-Chef Hua heute aber betont kämpferisch. Auch Deutschland-Vizechef David Wang, als Experte beim Termin in Berlin dabei, spricht von einem Rückschlag, sagt aber gleichzeitig zu den Auswirkungen.
It's really very difficult to predict because the policy is not in our hand.
Es sei wirklich sehr schwer vorherzusagen, da die Politik nicht in unserer Hand liegt, so Wang. In der Hand des Konzerns liegen nur die eigenen Bemühungen, den Kunden zu dienen. Ein sehr schwieriger Umstand, das auch die Geschäfte in Europa schmälert. Denn die Aussicht, dass Huawei-Handys künftig keine Updates für das Android-Betriebssystem mehr bekommen könnten, verunsichert die Verbraucher. In Deutschland könnten die Chinesen indes helfen, das schnelle 5G-Mobilfunknetz auszubauen.
Well, from an outsider's view, I would expect the sooner the better.
Aus der Sicht eines Außenstehenden, so Wang, würde er davon ausgehen, je schneller 5G eingeführt wird, desto besser. Weltweit sei man da schon sehr aktiv. Für die jungen Menschen entstünde dadurch ein völlig anderes Innovationsumfeld in unterschiedlichen Branchen. Huawei ist der weltgrößte Anbieter von Netzwerkausrüstung. Außerdem waren die Chinesen im Smartphone-Geschäft 2018 an Apple vorbeigezogen und zur Nummer 2 aufgestiegen. In diesem Jahr will Huawei sogar Marktführer Samsung überholen.
Der Technologiekonzern Huawei macht mehr Umsatz, trotz US-Sanktionen, Carsten Zumack berichtete. Neben den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China belastet derzeit auch ein anderer Konflikt die Weltwirtschaft, nämlich der Streit um die Straße von Hormus. In der Meerenge wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Tanker festgehalten, zuletzt ein britischer Frachter durch den Iran. Und das vor dem Hintergrund des eh schon bröckelnden Atomabkommens zwischen dem Iran und dem Westen. Die Wirtschaft trifft dieser Konflikt um die Straße von Hormus sensibel, denn sie gilt als wichtige Schlagader des globalen Handelns, auch für Deutschland. Markus Ambale berichtet.
Hinter der Sorge der deutschen Wirtschaft steckt vor allem etwas Grundsätzliches, nämlich die Frage, wie frei und sicher der internationale Handel läuft. Jede Krise, jeder blockierte Transportweg, egal wo, ist da ein Unsicherheitsfaktor, auch für Deutschland. Die Straße von Hormus ist für die Weltwirtschaft extrem wichtig, denn rund ein Drittel des Erdöls, das auf dem Seeweg transportiert wird, muss durch diese Meerenge. Gibt es hier an diesem Nadelöhr auf Dauer Probleme, würde der Ölpreis steigen. Auch die deutsche Wirtschaft würde damit indirekt getroffen und das Benzin würde teurer. Ganz unmittelbar spielt die Straße von Hormus für die deutsche Ölversorgung aber keine große Rolle. Denn Deutschland importiert nur recht wenig Öl von der arabischen Halbinsel. Das meiste Rohöl kommt aus anderen Teilen der Welt, vor allem aus Russland und aus Norwegen. Eine wichtige Bedeutung als Handelsweg hat die Straße von Hormus aber in umgekehrter Richtung, also für den Export von Produkten aus Deutschland in die Region. Deutschland liefert etwa per Schiff Maschinen, Autos und Lastwagen nach Saudi-Arabien, nach Kuwait und in den Irak. Laut Außenhandelsstatistik im Wert von mehreren hundert Millionen Euro im Jahr. Solche Transporte könnten von einem Konflikt im Persischen Golf direkt betroffen sein.
Über die Bedeutung der Straße von Hormus für die deutsche Wirtschaft, Markus Sambale. Übermorgen beginnt für viele Jugendliche die Lehre. Was beim Wechsel von der Schule in die Ausbildung zu beachten ist, das berichtet Susanne Kuhlmann in den Wirtschaftsnachrichten.
Der Ausbildungsvertrag sollte vorm Unterschreiben genau durchgelesen werden, und zwar nachdem offene Fragen geklärt wurden. Auszubildende unter 18 brauchen auch die Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Im Vertrag muss unter anderem stehen, wie lange die Ausbildung dauert und wie Arbeitszeit und Bezahlung aussehen. In der Probezeit können beide Seiten das Ausbildungsverhältnis von einem Tag auf den anderen ohne Begründung schriftlich kündigen. Nach Ende der Probezeit kann der Betrieb Auszubildenden nur dann außerordentlich und fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Auszubildende ihrerseits können dann jederzeit mit einer vierwöchigen Frist kündigen. In den ersten 6 Monaten des Jahres sind weltweit rund 4.200 Menschen bei Unwettern wie tropischen Wirbelstürmen und Überflutungen ums Leben gekommen. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re zählte in dieser Zeit 370 größere Naturkatastrophen. Das sind deutlich weniger als im Durchschnitt der vergangenen Jahre und zeigt, dass eine Reihe von Staaten heute besser vorbereitet sind. Allerdings ereigneten sich viele Naturkatastrophen in ärmeren Ländern, wo weder Unternehmen noch Privatleute gegen Schäden aus solchen Ereignissen versichert sind. Der Leiter der Abteilung für Klima- und Georisiken, Ernst Rauch, sagte:
Das Bild ist nicht durchgängig positiv. Wir hatten 2019 im ersten Halbjahr gerade in Afrika, in Mosambik, 2 sehr schwere Zyklone, tropische Wirbelstürme mit sehr hohen Opferzahlen von über 1000 Menschen und sehr, sehr hohen volkswirtschaftlichen Schäden. Und an dieser Stelle ist klar, hier sind noch mehr Maßnahmen notwendig auf öffentlicher Seite von Regierungen, aber auch die Privatwirtschaft muss hier helfen.
Schlüsselfertig und einfach gebaut. Diese Vorgaben sollen beim Ausbau des künftigen Hauptstadtflughafens weitere Termin- und Kostendebakel verhindern. Rund 10 Monate nach Baubeginn zogen die Verantwortlichen heute den Richtkranz über einem zweiten Terminal hoch. Es soll Platz für zusätzliche 6 Millionen Passagiere im Jahr bieten. Ein Generalunternehmer baut das Terminal 2 nach einfachem Industriebaustandard. Er versicherte, es werde rechtzeitig zum Oktober 2020 fertig werden. Die Verbraucherpreise sind im Juli wieder stärker gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden betrug die Inflationsrate nach ersten Schätzungen 1,7% im Vergleich zum Vorjahr. Im Juni hatte der Preisanstieg bei 1,6% gelegen. Angetrieben wurde die Inflation unter anderem durch Energiepreise und Nahrungsmittel.
Das waren die Kurznachrichten von Susanne Kuhlmann. 63 Milliarden Dollar, umgerechnet 56 Milliarden Euro, hat der Bayer-Konzern im vergangenen Jahr für die Übernahme von Monsanto gezahlt. Sehr viel Geld, und doch liegt der wahre Preis noch höher. Denn die Zahl der Klagen gegen Bayer wegen des von Monsanto entwickelten Pflanzengifts Glyphosat steigt immer weiter. Mehr als 18.000 sind es inzwischen. Udo Scheins hat sich die Halbjahresbilanz, die Stärken und Probleme von Bayer genauer angesehen.
Die operativen Geschäfte laufen bei Bayer zurzeit gar nicht mal so schlecht. Das zeigen die Zahlen für das zweite Quartal, die das Unternehmen heute vorgelegt hat. Der Konzernausblick wurde bestätigt, wird aber zunehmend als ambitioniert bezeichnet. Bedeutet, das Unternehmen geht weiterhin davon aus, seine selbst gesteckten Ziele in diesem Jahr zu erreichen, gesteht aber ein, dass das insgesamt schwieriger wird. In Zeiten, in denen viele Konzerne ihre Ausblicke wegen eingetrübter Konjunkturaussichten nach unten korrigieren, sind das dann doch relativ gute Nachrichten. Der Konzernumsatz von Bayer lag im zweiten Quartal bei 11,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr von rund 21%. Dazu beigetragen hat das Geschäft, das durch die Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto dazugekommen ist. Das Konzernergebnis, also das, was nach Abzug aller Aufwendungen und Kosten übrig bleibt, hat sich jedoch im selben Zeitraum fast halbiert und liegt jetzt bei rund 400 Millionen Euro. Gut läuft es für Bayer vor allem in der Pharmasparte und auch die rezeptfreien Gesundheitsprodukte haben sich erholt. Dagegen leidet das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutz unter extremen Wetterverhältnissen, Überschwemmungen in den USA und Trockenheit in weiten Teilen Europas und in Kanada. Beim Thema Glyphosat sieht es für Bayer aber weiter recht düster aus. Die Zahl der Klagen ist von 13.400 auf 18.400 gestiegen. Damit steigt auch der Druck auf Bayer, sich mit den Klägern außergerichtlich zu einigen. Drei große Glyphosatprozesse hat das Unternehmen in erster Instanz bereits verloren und ist in Berufung gegangen. Ein kleiner Lichtblick für den Konzern ist, dass die Richter von den Jurys geforderte Strafzahlungen drastisch reduziert hatten. In einem der Prozesse zuletzt von ursprünglich 2 Milliarden auf rund 87 Millionen US-Dollar. Aber am Schuldspruch haben die Richter nichts geändert. Bayer ist weiterhin überzeugt, dass Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung sicher sei. Das Unternehmen verweist auf hunderte Studien, die das beweisen sollen.
Bayer steht durch unzählige Glyphosat-Klagen stark unter Druck, Ute Scheins berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, heute bestimmen viele Unternehmenszahlen den Markt. Bleiben wir doch gleich beim Blick auf Bayer. Wie kam die Halbjahresbilanz bei den Anlegern an?
Nicht besonders gut. Die Aussichten sind ja auch alles andere als rosig. Und das betrifft nicht nur die vielen Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat. Wegen des schlechten Wetters in den USA ist das Geschäft mit Landwirten ja auch schwieriger geworden. Das belastet noch einmal zusätzlich die Erreichen von den Jahreszielen. Das wird immer ambitionierter, so heißt es. Und so wundert es wenig, wenn Bayer-Aktien zu den großen Verlierern im DAX gehören.
Die Lufthansa hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, auch da die Aktie deutlich im Minus. Was war da los?
Ja, die Aktie sogar über 6% im Minus. Für die Airlines insgesamt wird es enger und zwar egal, ob das nun die Lufthansa betrifft oder Billig-Airlines wie Ryanair, die sich ja gestern haben in die Karten schauen lassen. Die zunehmende Konkurrenz, der harte Preiskampf auf kurzen Entfernungen, das ist ja teilweise teurer mit der Bahn zu reisen, als den Flieger zu nehmen, das teure Kerosin. Kurz, es gibt eine ganze Vielzahl von Faktoren, die Fluggesellschaften momentan zu schaffen machen und könnte man ja argumentieren, dass die Pleiten von Fluggesellschaften, die wir zuletzt gesehen haben, zu weniger Angeboten geführt hätten, aber ganz im Gegenteil, der Kampf um Marktanteile wird eher immer härter.
Der Medizintechnikhersteller Fresenius hat ordentliche Zahlen vorgelegt, verliert aber trotzdem. Wie passt das zusammen?
Ja, es gibt nicht oft, dass eine Muttergesellschaft und eine Tochter in einem großen Index gelistet ist. Beim Gesundheitskonzern Fresenius und beim Dialysespezialisten Fresenius Medical Care ist das der Fall. Fresenius hat den Umsatz im zweiten Quartal deutlich steigern können, hat sich auch für das Gesamtjahr 2019 höhere Ziele gesteckt. Dass die Aktien dennoch zu den großen Verlierern im DAX gehören, das hängt mit der Tochter Fresenius Medical Care zusammen. Die hat nämlich einen Gewinneinbruch vermeldet. Im Vorjahr konnte der Dialysespezialist von Verkäufen im Bereich Versorgungsmanagement profitieren. Aber diese Sonderzuflüsse, die fallen weg. Also und wenn wir jetzt auf die Kurstafeln schauen, Aktien von Fresenius über 2% im Minus. Die Papiere von Fresenius Medical Care, die geben gar 5% nach.
Also viele schlechte Nachrichten heute. Wie steht es denn um den DAX insgesamt?
Ja, kein Wunder. Der DAX kennt im Prinzip nur eine Richtung, die nach unten. Enttäuschende Unternehmensnachrichten sind das eine. Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland und aus der Eurozone sind das andere. Und dann ist da noch Donald Trump. Der amerikanische Präsident macht Druck, und zwar Druck in Richtung China. Er wirft der chinesischen Regierung vor, sich nicht an Zusagen zu halten. Auf Twitter schrieb er, China wolle einen Deal so kurz vor dem Abschluss immer wieder zu eigenen Gunsten ändern. Trump Trump macht aber auch Druck auf die US-Notenbank. Die berät nämlich heute und morgen über ihren künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik. Trump drängt die Fed zu einer drastischen Zinssenkung, um die US-Wirtschaft zu stützen. Und das hört hier im Handelssaal nicht jeder gerne. Der DAX über 2% im Minus, er fällt auf 12.153 Punkte.
Dann blicken wir noch auf Renten, Euro und Gold.
Der Euro kostet 1,1149 Dollar, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,42% und die Feinunze Gold 1.428,55 Dollar.
Das waren Informationen von Claudia Werle aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Damit endet unsere heutige Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Maya Elmenreich, unter anderem zur Eröffnung des Hauses der Weimarer Republik. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.